Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Interview.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um ein Thema, bei dem ich mich überhaupt nicht auskenne, aber es ist wirklich ein spannendes Gespräch. Die Eckpunkte sind Direct-to-Consumer, lange gebootstrapped, jetzt die erste Finanzierungsrunde, ein riesengroßer und sehr klar umreißbarer Markt und dann könnte man wahrscheinlich noch das Hashtag Femtech dranhängen. Also wirklich ein tolles Thema und auch ein tolles Gespräch wartet auf euch mit Monique Leonhardt. Sie ist die Co-Gründerin und CEO von X by X, und ich würde sagen, bevor ich jetzt versuche zu erklären, was es ist, kommt jetzt, würde ich sagen, Monique Leonhardt von X by X und erklärt euch das am besten selbst.
Startup Insider Daily Interview.
Ja, dann freue ich mich sehr. Monique Leonhardt ist hier, Co-Founderin von X by X. Hallo Monique.
Hi Jan, vielen Dank für die Einladung.
Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. X by X, cooler Name, muss ich sagen. Und auch bei der E-Mail-Adresse schon drüber gestolpert. Sieht sehr, sehr cool aus, coole Brand. Erzähl doch mal, was ihr macht, bitte.
Ja, X by X steht tatsächlich für Step by Step, also für die schrittweise Änderung von Gewohnheiten und für die beiden weiblichen Chromosomen. So kann man sich das immer ganz gut merken. Und was wir machen ist, wir helfen Frauen ab der Lebensmitte bei den Themen Hormonbalance, Wechseljahre und gesundes Altern. Und das machen wir als eine D2C-Plattform und haben pflanzliche Produkte, die wir anbieten, Online-Videoprogramme, einen kostenlosen Selbstcheck und ganz, ganz viel Content auch zur Aufklärung.
Ich bin leider nicht drin im Thema, ne? Das muss ich jetzt leider an der Stelle sagen. Ist nicht so ganz meine Welt, aber wir versuchen es mal zu nähern, dieses Schritt für Schritt. Wofür steht das denn genau? Also welchen Schritt macht man denn nach welchem Schritt?
Genau, und zwar unsere Zielgruppe sind Frauen so zwischen 40 und 60. Und das Thema Wechseljahre, die meisten Leute, auch tatsächlich die meisten Frauen, denken, das geht so Mitte 50 los, wenn man seine Periode nicht mehr hat. Und dann hat man so die typischen Hitzewallungen, das kennt eigentlich jeder. Aber das, was die meisten nicht wissen, ist, es geht schon viel, viel früher los, bei den meisten Frauen schon in den 40ern, mit der sogenannten Perimenopause. Und das geht nämlich schon 4 bis 10 Jahre vor der letzten Periode los. Und genau, das ist eigentlich so die erste Sache, mit der wir meistens starten. Und Schritt für Schritt, wofür steht das? Wir kümmern uns um die Themen Ernährung, Sport, Lifestyle, Schlaf, Stressmanagement. Also alles, was man schon selbst tun kann, ohne ins Medizinische zu gehen.
Ich habe mal parallel geschaut. Es gibt in Deutschland in der Altersgruppe 40 bis 59 Jahren 11,5 Millionen Frauen. Ist das dann auch schon genau eure Zielgruppe oder muss man den Markt noch kleiner einschränken, weil zum Beispiel dieses Produkt nicht für jeden erschwinglich ist?
Ja, sehr gut recherchiert. Genau, das kommt schon ganz gut hin. Und einschränken muss man es nicht, weil wir sind nämlich nicht diese typische eine Pille gegen die Wechseljahre. So war es auch, bevor wir gestartet haben, was uns ein bisschen enttäuscht hat an dem Markt oder weswegen wir auch gesagt haben, wir müssen da rein. Denn es geht eigentlich, wie gesagt, in den 40ern bei manchen Frauen auch schon früher los. Und die Themen, mit denen man sich beschäftigt, die Symptome, die man hat, die Beschwerden, die Veränderungen, die man spürt, die verändern sich eben auch über diese gesamte Zeit. Das heißt, wir holen die Frauen meistens so Anfang 40 ab. Da sind die ersten typischen Symptome so Schlafmangel oder man schläft nicht mehr so gut, Energielosigkeit, Erschöpfung. Und die meisten Frauen bringen es dann noch gar nicht in Verbindung mit den Wechseljahren. Mhm. Und erst dadurch, dass sie eigentlich darüber lernen, dass es diese Perimenopause gibt, dadurch verstehen sie dann diese Brücke und dann eben über die Zeit bis in die 50er und dann in die 60er rein, kommen dann eben ganz viele andere Symptome. Und wir haben ein ganz breites Produktportfolio und eben auch die Videoprogramme und holen die Frau genau da ab, wo sie gerade steht und nehmen sie dann auch wirklich über den gesamten Lebenszyklus mit bis hin ins gesunde Altern.
D2C ist ja natürlich mega spannend, weil man möglicherweise viele Margen, die sonst im Handel bleiben würden, irgendwie selbst auf die eigene Bilanz nehmen kann. Aber zeitgleich hat es natürlich die Herausforderung, ihr müsst das ja jetzt irgendwie als Trusted Brand auch in den Markt reinbringen. Wie funktioniert das?
Ja, definitiv. Und wir haben uns auch ganz bewusst dafür entschieden, D2C-Brand zu bleiben und haben auch demnächst nicht vor, irgendwie in Handel oder Retail oder Apotheken zu gehen, weil das Thema so unglaublich erklärungsbedürftig ist. Und wir holen die Frauen sehr, sehr viel über SEO. Also wenn Frauen zum Beispiel nach gewissen Symptomen suchen, nach gewissen Beschwerden, dann ist da meistens ein ausführlicher Artikel von uns und auch sehr, sehr viel über Meta-Ads, also Facebook, Instagram. Damit sind wir auch gestartet. Da ist auch mein Background so im Performance-Marketing. Und auch da sind wir nicht die typische D2C-Brand, die sehr, sehr viel mit Produktbildern, Features oder Prozenten wirbt, sondern bei uns ist es sehr, sehr contentlastig. Das heißt, meistens ist es meine Co-Founderin Peggy, die selber auch Foodcoach ist, selber auch in der Zielgruppe ist. Also als wir das Business gestartet haben, war sie damals 43 und die selbst sehr, sehr viel erklärt oder Kundinnen, die selbst sehr, sehr viel erklären und auch immer sehr über erstmal das Aufklärende, über erstmal verstehen, was passiert eigentlich in meinem Körper, bevor wir da jetzt direkt mit den Produkten vorpreschen.
Klingt eigentlich nach einem Kanal oder nach einem Produkt, das eigentlich für den Kanal TikTok eigentlich prädestiniert wäre, oder? Ich meine, das ist ja auch eine Zielgruppe, die relativ, also immer mehr zumindest Frauen über 40 anzieht. Und da hat man natürlich noch eine ganz andere, ich weiß nicht, Aufmerksamkeitsspanne, wenn man die Leute richtig abholt, oder?
Ja, ich höre es auch immer sehr, sehr viel. TikTok, ja. Macht nämlich langsam TikTok. Wir sind tatsächlich die ersten 2 Jahre, also von gestartet sind wir Februar 2020 mit dem Shop, direkt einen Monat vor dem ersten Lockdown und haben die ersten 2 Jahre tatsächlich nur Meta-Ads gemacht, weil das einfach so gut funktioniert hat und gar nicht der Bedarf war, das jetzt so krass zu diversifizieren und haben dann letztes Jahr 2022 mit mehr Kanälen angefangen, eben mit erst mit SEA, also Google Search und dann jetzt machen wir seit neuestem auch Outbrain und gehen so mehr Richtung Native Ads. Mhm. TikTok ist auf unserer Liste, aber bisher scheitert es vor allem daran oder wird nicht priorisiert, weil die Zielgruppe eben noch nicht so viel auf TikTok ist. Also ich dachte das damals auch zu Instagram. Ich dachte, naja, wenn wir Meta-Ads machen, wird es wahrscheinlich vor allem auf Facebook ausgespielt. Das ist überhaupt nicht so. Also Instagram macht tatsächlich von unserem Placement so 60-70% aus. Aber TikTok ist dann eben nochmal einen Schritt weiter und da sind einfach noch nicht so viele Frauen, die wir erreichen würden. Aber ist auf der Liste.
Ja, sag doch noch mal ein paar Sätze zu Outbrain. Das hört man hier eigentlich relativ selten. Finde ich auch gut. Ich finde das ja eigentlich so ein bisschen der Teufel. Aber trotzdem kannst du ja trotzdem erzählen, wie es für euch funktioniert. Weil das sind ja wahrscheinlich relativ günstige Klickpreise dann, ne?
Ja, genau. Genau, Outbrain oder auch Taboola, das sind ja die beiden Netzwerke, die so bei Native Ads,
ja, oder
Plista
hier noch in Berlin, ne? Glaube ich, ist ja auch noch
ja,
die
Ecke, genau.
Ne?
Ja, genau. Genau, und das, ich meine, ich muss sagen, wenn man so diese typischen Outbrain-Ads sieht, ne, der Klassiker ist ja, ich bin irgendwie bei einem Online-Magazin, bei, weiß nicht, Spiegel Online oder so, und ganz unten sind dann diese immer sehr shady Artikel, hier die 5 Tipps, mit denen du 3 Kilo in einer Woche abnimmst oder solche Sachen. So sehr, sehr clickbaity. Ja. Und was wir gesagt haben, wir finden den Kanal für uns spannend, weil die Customer Journey für uns so viel Sinn macht und auch so nah dran ist an der Customer Journey, wie wir auch viel auf Meta-Ads oder auf Search pushen. Wir nennen es Content Bridge Ads. Das bedeutet, ich schicke Leute mit einer Ad erstmal auf ein Thema und auf einen Artikel. Mhm. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel Gelenkschmerzen in den Wechseljahren. Und ich schicke die Leute nicht direkt auf ein Produkt, sondern ich schicke sie erstmal auf einen Artikel, der erklärt, woher kommt das? Warum habe ich mehr Gelenkschmerzen in den Wechseljahren? Was passiert da eigentlich im Körper? Was kann ich tun? Mhm. Und dieser Artikel linkt dann ganz natürlich auch auf die Produkte. Und diese Systematik hat letztendlich ein Outbrain schon immer drin. Das ist ja so, funktioniert ja eigentlich Native Ads. Da geht es ja darum, Leute auf einen Artikel zu schicken. Und dann haben wir gesagt, eigentlich muss das ja funktionieren, wenn dieser Funnel, also diese Customer Journey, funktioniert ja schon für Meta-Ads und für Search-Ads. Deswegen mussten wir es probieren und wir machen es eben mit dem nichts shady Ansatz, sondern mein Performance-Marketer, der liebe Fabian, der schickt mir immer seine Headline-Ideen und dann streiche ich immer alles raus, wo ich sage, das passt nicht zu uns, weil einer unserer Werte ist, die beste Freundin unserer Kunden zu sein. Und ich sage immer, wenn ihr euch schämen würdet, dass eure Mutter das sieht oder eure beste Freundin oder ihr das nicht oder eure Tante, dann ist es nicht in Ordnung für uns. Die Brand steht da schon im Vordergrund.
Ja, finde ich super. Trotzdem vielleicht mal ganz kurz noch zu den, also weil das, wie gesagt, ein Kanal ist, der hier bis dato relativ selten besprochen wurde und wahrscheinlich für andere Unternehmen auch funktionieren könnte. Die Targetierung ist dort ähnlich wie bei Meta oder wie hat man sich das vorzustellen?
Genau. Tatsächlich ist die Targetierung nicht so wie bei Meta. Also ich kann zum Beispiel auch nicht einstellen, dass ich jetzt Frauen zwischen 40 und 60 targeten will. Ah, ja. Das macht man dann aber über den Artikel selber. Also zum Beispiel steht bei uns sehr oft in der Headline für Frauen ab 40, Doppelpunkt. Was hat Gelenkschmerzen? Woher kommen sie? Oder wir schreiben oft Wechseljahre, dann fühlen sich Männer sowieso schon nicht angesprochen. Das heißt, da geht man sehr, sehr viel über den Artikel selber. Und dann muss man sagen, die Klicks sind unglaublich günstig und man muss dann halt sehr, sehr viel optimieren. Also es ist nicht so, man schaltet es an und es funktioniert sofort, wie das ehrlich gesagt bei Meta-Ads damals bei uns war, sondern es ist wirklich, dann sieht man, okay, die Klicks sind günstig, aber die Conversion Rate ist nicht besonders gut. Das heißt, dann fängt man an, die Seite zu optimieren. Man muss auch dann ganz viel die Publisher optimieren, dass man schaut, dass man auch wirklich bei den richtigen Publishern dran ist. Aber da haben wir glücklicherweise einen Performance-Marketer, der auch die Search-Ads macht, der da eben ganz, ganz viel am Optimieren ist. Und wir sind da jetzt auch in den Startlöchern. Also wir haben im Dezember angefangen. Aha. Und jetzt sehen wir die ersten positiven Resultate und hoffen, dass das jetzt auch ein neuer Kanal ist, den wir mehr skalieren können.
Nee, super spannend. Erklärt aber auch dann ein bisschen, warum die immer so 15 bis 20 Anzeigen da unter so einem Artikel haben, wenn sie halt quasi mit der Gießkanne über wahllos über Profile drüber gehen müssen, in der Hoffnung, dass die Headline dann irgendwie den einen oder anderen anspricht. Aber da mal jetzt zurück zu euch. Das war jetzt wirklich rein Interesse halber. Wo steht ihr denn jetzt gerade? Also wir sprechen ja gleich über eure Finanzierungsrunde noch, aber wenn man dir so zuhört, klingt das so, als habt ihr schon relativ viel hinter euch und habt auch viel probiert schon, ne? Seid da relativ gut gesettelt schon.
Ja, wir sind tatsächlich, wie gesagt, 2020 gestartet mit dem Shop und die ersten zwei Jahre komplett gebootstrapped unterwegs gewesen. Peggy, meine Co-Founderin, kommt sowohl aus dem Ernährungssupplement-Bereich als auch im Publishing hat sie viel gemacht. Das heißt, von vornherein eine klare SEO-Strategie und ich komme sehr aus dem Performance-Marketing-Bereich mit eben einem großen Meta-Ads-Fokus. Und sind die ersten zwei Jahre ganz super gut gewachsen. Und jetzt stehen wir eigentlich da. Wir sind jetzt ein Team von 15 Leuten ungefähr, hatten im Januar letzten Jahres die erste Seed-Runde mit Ikona und Auxo und jetzt hat Ikona dieses Jahr im Januar nochmal nachgelegt und jetzt ist das Ziel, richtig ordentlich weiterzuwachsen. Ist ja gerade ein sehr schwieriges Umfeld für D2C, aber wir haben eben immer noch sehr gute Zahlen. Wir kriegen unglaublich gutes Kundinnen-Feedback, haben bis jetzt so über 50.000 Kundinnen und merken halt, da ist so eine krasse Nachfrage. Da müssen wir weiter reingehen. Da können wir uns jetzt nicht die nächsten drei Jahre verstecken und irgendwie auf Profitabilität nur schalten, sondern haben gesagt, da gehen wir jetzt einfach nochmal weiter, obwohl der Markt gerade schwierig ist.
Und ist das tatsächlich so, ihr gewinnt die Kunden einmal und seht schon quasi, dass die zufrieden sind, dass die Kohorten und Retention und hoffentlich auch dann wenig Churn und sowas euren Erwartungen entsprechen?
Ja, genau. Das hatten wir tatsächlich von vornherein. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir sehr viel sowohl vor dem Produktkauf erklären als auch nach dem Produktkauf. Also wir schauen auch wirklich, dass die Kunden verstehen, woran liegt es jetzt eigentlich, dass ich dieses Symptom habe? Was bringt mir jetzt eigentlich dieses Produkt? Und das haben wir von vornherein viel gemacht. Das heißt, wir hatten relativ am Anfang direkt eine First-Order-Retention-Rate von über 40%, was so im Supplement-Bereich sehr hoch ist. Und merken auch jetzt, unsere Kohorten, unsere Retention ist einfach von den Produkten selber und von den Online-Kursen selber schon sehr positiv. Merken aber auch CRM und dann wirklich auch ein datengetriebenes CRM. Das ist eine Sache, die wir dieses Jahr nochmal richtig ausbauen wollen. Also da geht sogar noch mehr.
Ich hatte neulich die Gründerin von Beers with Benefits hier zu Gast. Ne? Die haben ja irgendwie eine tolle Performance hingelegt mit ihrem, also von Gründung zu Verkauf. Ist jetzt nicht ganz euer Produkt, ne? Aber guckt man da hin oder tauscht man sich auch aus?
Ja, auf jeden Fall. Genau. Mit Lena spreche ich auch regelmäßig oder hab regelmäßig E-Mail-Kontakt, gerade so in diesem Female-Founder-Space. Und ich sehe uns auch alle nicht als Wettbewerber, sondern, also ne, Bears with Benefits hat auch ein Menopause-Produkt, aber das ist ein ganz anderer Ansatz, den die haben. Im Gegenteil, ich sehe das sogar als Vorteil, dass es gerade viele gibt, die das Thema angehen. Ich glaube, Femna war ja auch schon mal bei dir im Podcast. Mhm. Also sind alles Leute, wo wir sagen, super, dass es die gibt. Und super, dass wir vor allem auch alle das Thema von anderen Gesichtspunkten angehen. Ich glaube, das ist immer wichtig. Ich finde immer so diese reinen Copycats, das macht dann irgendwie nicht so Spaß. Aber dadurch, dass wir sagen, wir gehen alle dieses Thema Frauengesundheit an, man unterstützt sich und man tauscht sich auf jeden Fall auch viel aus.
Und trotzdem nochmal dieses Thema Marke, weil ich glaube, das ist ja wahrscheinlich für euch mit das Wichtigste, ne? Dieses Vertrauen aufzubauen, dass hinterher, weil, also wenn ich es richtig verstehe, vertrauen euch ja Frauen ihre Gesundheit letztendlich an. Ne? Und du hast vorhin von Testimonials gesprochen oder Kunden als Testimonials, wenn ich richtig verstanden habe. Ne? Ist das dann auch Referral Marketing, also Weiterempfehlung von den Kundinnen? Ist das ein wichtiger Kanal für euch?
Wir incentivieren das aktuell noch nicht. Das heißt, wir haben noch kein so typisches Referral Marketing, wo Kundinnen zum Beispiel einen Gutschein oder so dafür bekommen. Mhm. Aber was wir auf jeden Fall sehen, ist, wenn wir zum Beispiel Umfragen machen, wie hast du von uns gehört? Oder auch, wenn Leute uns anschreiben und nach Produkten fragen, das sehr oft kommt, hat mir eine Freundin empfohlen, weil das natürlich auch ein Produkt ist, was sehr viel Vertrauen braucht und wo man auch, wenn man das gefunden hat und das für einen funktioniert, dann spricht man auch sehr gerne drüber. Also als Beispiel, wir haben ein Produkt, was gegen das typische Hitzewallungssymptom hilft. Und wenn man wirklich viele Hitzewallungen hat und das plötzlich nicht mehr hat, da spricht man ja auch mit seinen Freundinnen und mit seinen Verwandten drüber. Mhm. Deswegen definitiv ein wichtiger Kanal. Und bisher haben wir auch bewusst uns entschieden, das erstmal nicht zu incentivieren, weil das hat dann immer manchmal den Nachteil, dass man sagt, wenn man es zu sehr incentiviert, dann killt man sozusagen die normalen Referrals. Und da bleiben wir aktuell erstmal.
Dann ist vielleicht auch ein ganz anderes Interesse erstmal bei dem, der es weiterempfiehlt. Ne? Aber trotzdem, wie viele Touchpoints braucht ihr mit so einer Kundin, bis die dann bei euch bestellt? Also mir geht es um diesen Vertrauensaufbau, aber ich finde das schon sehr spannend. Du hast ja vorhin gesagt, Content Marketing, ihr habt da so eine Content Bridge Ads führen zur Landingpage, die dann irgendwie Content erklärt und bestimmte Themen erklärt. Aber dann, bis man dann wirklich kauft bei euch, braucht man dann mehrere dieser Durchläufe oder geht das beim ersten Mal schon?
Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also Wir machen ja typisch diese Direct Response Ads, ne, sowohl auf Meta, selbst diese Content Bridge Ads, für die Geeks, die Performance Geeks, die optimieren wir nach einem Kauf. Das heißt, auch da sagen wir nicht erstmal, da geht's nicht um Leads, da geht's auch nicht nur um Klicks, sondern geht's wirklich auch um einen Kauf. Aha. Und dadurch optimiert Meta-Ads oder auch Google-Ads direkt nach den Leuten, die auch eine gewisse Kaufintention haben. Und wir bekommen aber natürlich auch ganz, ganz viele Klicks, die noch nicht bereit sind zu kaufen. Die kommen aber sehr häufig auf die Webseite wieder. Die sehen, wir haben noch zu ganz vielen anderen Themen Artikel. Und wir machen eben dort dann auch separat nochmal Lead-Kampagnen, dass wir schauen, zum Beispiel mit Ratgebern, für die man dann seine E-Mail-Adresse da lässt, oder zum Beispiel auch unser X-by-X-Check, das ist ja so ein kostenloser Selbstcheck, dass wir wirklich schauen, wir holen die Frau da ab, wo sie gerade ist, und es gibt die, die hat einen riesen Painpoint und will sofort kaufen, oder die hat es auch empfohlen bekommen, und es gibt die, die informiert sich erstmal eine Weile, ist dann vielleicht auch erstmal 3 Monate in unserem Newsletter und kauft dann erst dann. Aber auch da zum Beispiel, unser Newsletter ist ganz unterschiedlich von dem typischen E-Commerce-Newsletter. Die meisten sind ja auch sehr fokussiert auf Produkte oder sehr fokussiert dann auf Promotions. Bei uns sind, ich sag mal, 80% der Newsletter sind super contentlastig. Also auch da ist dann wieder ein Artikel drin. Da ist dann wieder, geht's immer um die Themen, die unsere Zielgruppe, also unsere Frauen, wirklich am Brennsten interessieren.
Mhm. Und jetzt habt ihr eure Pre-Series A abgeschlossen, ne? Jetzt hast du vorhin aber gesagt, ihr seid eigentlich gebootstrapped. Das heißt, rein technisch ist es wahrscheinlich sogar eine Seed-Runde oder eine Pre-Seed-Runde. Ich weiß gar nicht, wie da eine richtige Terminus ist. Aber vielleicht kannst du es da mal durchführen, ne? Also Pre-Series A heißt, da kommt auch eine Series A, oder wie hat man sich das vorzustellen?
Ja, genau, das haben wir tatsächlich auch mit unseren Investoren beschlossen, wo das denn jetzt einzuordnen ist. Ich bin ja immer nicht so Fan von diesen Labels, weil letztendlich haben wir letztes Jahr, das haben wir aber nicht kommuniziert, da haben wir eine Seed-Runde gemacht mit Auxo und Ekona und haben jetzt dieses Jahr nochmal nachgelegt, und es ist eben noch keine Series A von der Höhe her. Dann haben wir gesagt, naja, dann nennen wir es halt Pre-Series A. Das passt dann eigentlich ganz gut, weil die Seed-Runde war es eben auch noch nicht. Aber wir passen auch nicht so in dieses typische, ich sag mal, Runden Label rein. Also wir haben auch die ersten 2 Jahre gebootstrapped und wollten auch eigentlich für immer bootstrappen, aber dann haben wir eben mit Ekona und Auxo so tolle Partner gefunden und haben gesehen, dass man da einfach in dem Markt so gut wachsen kann. Und wenn wir eben mit angezogener Handbremse gebootstrapped weitermachen, dann brauchen wir eben viel, viel länger, um die ganzen Frauen zu erreichen, und haben deshalb uns dann dafür entschieden und sind dann aber deshalb auch nicht so in diesem typischen, wir planen genau, nächstes Jahr gibt es eine Series A und dann gibt es eine Series B, sondern eigentlich ist da schon das Ziel, dass es ein langfristiges, ein stabiles, ein profitables Business wird, und je nachdem, wie viele Runden wir dann dafür noch brauchen, gucken wir mal, wie wir hinkommen.
Ja, weil Crunchbase führt das Ganze unter Seed-Runde, ne? Die haben versucht, glaube ich, das in ihre Mechaniken da reinzubekommen oder reinzuquetschen. Die Investoren, also auch so, die Gesa Mitschaika war auch schon hier schon zu Gast, das passt natürlich irgendwie Topf auf Deckel, ne? Das ist, glaube ich, ein perfekter Match für euch. Sag doch vielleicht, also kannst du auch gerne mal gleich erklären, wie du das siehst, aber wahrscheinlich genauso, ne? Aber Ekona, kannst du vielleicht nochmal kurz erläutern, die sieht man, das ist ja so ein altehrwürdiger VC hier aus Berlin oder Company Builder ursprünglich, die waren relativ inaktiv, also die machen sehr, sehr selektive Runden nur noch, und ja, jetzt ihr, glaube ich, nach 3 Jahren die erste Runde oder so, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also tatsächlich, auch kurz, ich stimme dir natürlich total zu, auch so passt genau wie der Deckel auf den Topf, und auch Ekona passt zu uns perfekt. Und man muss auch sagen, wir haben auch da wieder nicht so eine typische Finanzierungsrunde gemacht und sind rausgegangen und haben mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen, sondern es kam eigentlich sehr, sehr inbound, ne? Also sowohl Gesa und Bettine von Auxo als auch Ilia von Ekona haben schon von vornherein sehr, sehr viel mit uns gesprochen. Also Ekona, einfach nur die Connection. Meine Mitgründerin Peggy hatte damals jetzt schon mehrere Unternehmen gegründet, und eins ihrer ersten oder das erste, was sie gegründet hat, Amapur hieß es, da war damals auch schon Ekona investiert. Das heißt, da ist einfach ein Band oder eine gute Connection. Wir haben auch mit den Foodspring-Gründern, da war zum Beispiel Ekona auch mit investiert, sind wir im guten Kontakt, die haben uns am Anfang viel geholfen. Das heißt, das kommt eigentlich, ich sag mal, aus der alten Connection, und waren immer sehr eng an uns dran. Wir haben immer gesagt, nee, wir wollen nicht raisen, wir bootstrappen. Und irgendwann war der Punkt, wo wir gesagt haben, ach, eigentlich, was spricht eigentlich gegen Raisin? Haben es einfach mal wirklich alles notiert und alles runtergeschrieben und haben dann mit Ekona auch so das umgedreht und gesagt, Leute, das sind unsere Ängste von dem Investment aufnehmen. Das sind Dinge, die wir nicht wollen. Kriegen wir das hin, dass wir das mit euch anders machen oder mit euch gut machen? Und auch da, man muss immer sagen, es ist nicht so schwarz und weiß. Die VCs sind alle so unterschiedlich. Es gibt super tolle VCs. Es gibt VCs, die vielleicht ein bisschen mehr Druck ausüben oder vielleicht auch eher mal einen abspringen. Und da muss man einfach für sich die richtigen finden. Und wir haben uns am Ende dann wirklich auch für eine Finanzierungsrunde entschieden, weil wir gesagt haben, Auxo und Ikona passen einfach so gut.
Ist ja, wenn man, also wahrscheinlich kannst du das nicht richtig beantworten, ne? Aber das Learning daraus könnte ja auch sein, wenn ich es richtig verstehe, dass man zu ehemaligen Investoren durchaus einen guten Draht halten sollte, ne? Weil möglicherweise trifft man sich zweimal.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das macht sicherlich auch jeder Gründer und jede Gründerin. Das ist natürlich total wichtig. Und Ikona, du hast es eben gesagt, machen sehr selektive Investments. Und das finden wir auch so toll an denen, weil die investieren langfristig. Die sagen nicht, okay, wir investieren in 10 Startups und davon müssen es 2 schaffen oder 1 schaffen und die anderen lassen befallen, sondern die sagen halt, wir ziehen wirklich alle mit durch und wir investieren wirklich in die, wo wir richtig krass auch dran glauben. Und deswegen hat es einfach so gut gepasst. Und dann eben sind sie in sehr, also sehr, sehr viel in D2C-Startups investiert gewesen. Das heißt, da kriegen wir auch einfach immer einen super, super hilfreichen Input.
Und jetzt seid ihr halt eben auf diesem Venture Capital Pfad abgebogen. Was ist der Unterschied jetzt für euch gegenüber der vielleicht einfacheren Bootstrapping-Welt? Oder ist sie eigentlich, ja, eigentlich eine gute Frage, wollte ich gerade sagen. Vielleicht ist das gar nicht richtig, ne? Unabhängigeren, das ist wahrscheinlich richtiger, ne?
Ja, ja. Genau. Ich würde dir tatsächlich auch widersprechen, dass sie einfacher ist, weil ich glaube, beides hat seine Vor- und Nachteile. Mhm. Und du hast ja auch mit Lena von Best of Benefits gesprochen. Die waren ja bis zum Schluss bootstrapped. Mhm. Mit ihr habe ich zum Beispiel damals auch über das Thema Revenue-Based Financing gesprochen, weil komplett ohne irgendeine Form von Finanzierung ist es extrem schwer, wenn man physische Produkte hat, weil man muss ja sein Lager vorfinanzieren. Und wir haben damals auch mit Revenue-Based Financing gearbeitet, als wir noch gebootstrapped waren, haben darüber zweimal so Mini-Darlehen aufgenommen. Und man muss da einfach sagen, dass solange man gebootstrapped ist, hat man ganz viel Challenges, einfach weil man so doll auf sein Geld achten muss. Weil man wirklich darauf achten muss, ich habe eine Rechnung, wann geht die runter und wann muss ich Gehälter bezahlen und wie viel Profit. Weil profitabel heißt ja auch meistens nicht, dass man direkt mit 20% EBITDA-Marge hat, sondern man muss dann wirklich managen mit dem kleinen Profit, den man macht und wirklich gucken, wo investiere ich das. Und das andere ist, man kann sich halt auch nicht so viele zum Beispiel Senior-Leute oder Head-Offs leisten. Ne? Das ist dann auch irgendwann ein Investment, was man sich erst später leisten kann. Und dann wächst man einfach langsamer. Und das ist auch eine Sache, die uns total viel Spaß gemacht hat, wo wir irgendwann gesagt haben, nee, ich glaube, jetzt ist es Zeit, schneller zu wachsen. Und was hat sich verändert? Also dadurch, dass wir eben ganz klar Erwartungen mit Auxo und Ikona kommuniziert haben, ist die Zusammenarbeit unglaublich gut. Also sie geben uns sehr, sehr hilfreichen Input, connecten uns, machen uns Intros, wo wir es brauchen. Und ja, natürlich schickt man das Reporting regelmäßig an sie, man trifft sich regelmäßig. Und ich glaube, das Hauptding, was sich verändert, ist, dass man halt schon immer schaut, was für eine Wachstumsstory man weiterbaut. Und als gebootstrapptes Unternehmen kann man einfach irgendwann nicht wachsen, wenn zum Beispiel die Unit Economics nicht stimmen. Mhm. Und sobald man finanziert ist, schaut man halt, okay, wie viel Geld brauche ich jetzt, um zum nächsten Level zu kommen? Und das ist einfach, man stellt sich andere Fragen, wenn man seine Financials macht, würde ich mal so High Level sagen.
Wenn jetzt hier jemand zuhört, weil du gerade sagst, Intros werden gemacht, die ihr braucht. Welche Intros braucht ihr gerade?
Jetzt gerade super gerne an Leute, also die D2C-Companies, die internationalisiert haben. Da habe ich schon mit ein paar gesprochen, aber da ist auf jeden Fall immer Bedarf, weil eine Sache, die bei uns ganz oben auf der Liste dieses Jahr steht, ist zu internationalisieren. Mhm. Wir sind momentan im deutschsprachigen Raum, haben für die Schweiz auch einen separaten Shop in Schweizer Franken, aber jetzt geht's an erstmal den englischsprachigen Markt und eben dann die weitere Europa-Expansion. Also alles im Bereich Internationalisierung und grundsätzlich D2C-E-Commerce-Gründerinnen und Gründer sind immer extrem spannend. Ich tausche mich da mit sehr vielen Leuten in Berlin auch regelmäßig aus und auch außerhalb Berlins. Aber da, finde ich, ist es immer ein Austausch wert, gerade eben, wenn man in einer ähnlichen Größe sich gerade befindet und in einer ähnlichen Phase mit ähnlichen Herausforderungen.
Und du hast mir im Vorfeld gesagt, wenn jemand einen CRM-Manager oder Managerin kennt, ne, das wäre vielleicht auch noch ein Intro, was funktionieren könnte.
Ja, auf jeden Fall. Genau, ja. Tatsächlich. Und CRM-Manager oder Managerin mit einem sehr starken Fokus auf so Automatisierung, Segmentierung, Flows. Also wir brauchen da wirklich jemanden, der oder die da richtig tief drin ist und auch sehr datengetrieben, weil da merken wir, da ist noch Luft nach oben.
Und dann vielleicht nochmal kurz der Ausblick, wenn wir uns jetzt im Jahr widersprechen würden. Wann war es ein gutes Jahr?
Ein gutes Jahr, wenn wir einerseits natürlich vom Umsatz und vom Team her trotz der schwierigen Lage weiter gewachsen sind. Wenn wir im englischsprachigen europäischen Ausland erfolgreich sind. Dazu gehört die UK ist bei uns oben auf der Liste, natürlich auch Irland. Aber da auch wirklich zu gucken, dass wir in verschiedenen Märkten das geschafft haben. Erstmal mit der englischsprachigen Variante. Das würde ich sagen, ist für uns das Wichtigste. Und natürlich auch, dass es finanziell weiter gut passt und dass man nicht so ständig in eine neue Finanzierungsrunde gehen muss, sondern dass wir auch weiterhin ein langfristiges und sehr nachhaltiges Business aufbauen.
Super. Monique, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben über die wichtigsten Themen gesprochen. Ich bin froh, dass wir direkt mit den Wechseljahren eingestiegen sind. Das ist immer das Wichtigste.
Ja, toll. Du, dann, ja genau, jeder unter den Hörerinnen und Hörern, die irgendwie Menschen kennen, also ne, wir haben gerade vorhin gesagt, ungefähr 1,5 Millionen Menschen in Deutschland sollten euch kennenlernen. Vielleicht kann ja jeder mal im Freundes- und Bekanntenkreis gucken, wen er kennt, der mal eure Seite sich anschauen sollte.
Hm? Ja, genau. Cool. Vielen, vielen Dank.
Danke dir auch. Ne? Dann bis zum nächsten Mal und viel Erfolg.
Bis dann, Jan. Ciao.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war Monique Leonhardt, Co-Gründerin und CEO von X by X. Ein sehr, sehr cooles Thema, finde ich. Und ich freue mich auch, dass wir links und rechts so ein paar Themen noch besprochen haben. Vor allem dieses ganze Segment mit Outbrain, Taboola und Plister. Das war für mich jetzt relativ neu. Haben wir hier irgendwann mal besprochen schon mal, aber wirklich nicht so in der Tiefe. Also vielleicht ist dieses ganze Thema Content Bridge Ads ja für den einen oder anderen von euch auch spannend. Und ansonsten natürlich die Bitte, überlegt doch mal vielleicht, wen ihr im Bekanntenkreis kennt, wahrscheinlich in dem Fall nicht der oder die, sondern die zur Zielgruppe gehören könnte von X by X, dann vielleicht einfach mal kurz auf den Podcast hinweisen oder auf das Produkt. Ist auf jeden Fall von außen betrachtet eine extrem sinnvolle Lösung. Bin gespannt, wie ihr das findet. Von daher danke fürs Weiterempfehlen. Euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.